Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com. Der 10. Juni 2026 und wir sind zurück. Und zwar mit dem, vor einem halben Jahr haben wir uns genannt, Vendée Globe Spezial. Jetzt mit dem IMOCA Spezial. Und da hängt natürlich tief im Süden in Hamburg, also aus Kieler Sicht, Carsten Kemling, der Podcasten.
Moin.
Und wenn wir über IMOCA sprechen, darf natürlich unser Agent in den französischen Hinterhöfen nicht fehlen. Hallo Miku, du bist zurück.
Ja, ich bin zurück, aber ich bin nicht in noch nicht in Frankreich. Erst ab morgen.
Ja, wir schicken dich ja jetzt los extra. Du fährst jetzt extra los morgen, um
genau.
Die Hinterhöfe zu besuchen.
Ja, gut gesagt. Ja.
Geht's euch gut? Habt ihr euch erholt von den letzten, von der Vendée-Spezialreihe? Weil ihr solltet erholt sein. Wir machen das jetzt ein halbes Jahr, ne? Erstmal, ne?
Krass. Ja. Müssen wir jetzt noch? Ein halbes Jahr?
Ja, ab heute. Danke an Boat24 für die Kooperation, ja, dass sie uns das möglich machen.
Stimmt.
Genau.
Ja.
Halbes Jahr hört sich so lange an.
Sagen. Ja, genau. Wirklich.
Haben wir so viel
Danke
zu reden?
Danke nach Boat24.
Ja.
Das auch.
Ja. Wir werden viel zu reden haben, weil heute ist auch der 10.6. Ist nicht nur ein historischer Tag für diesen Podcast, dass es einen neuen Podcast gibt, sondern wir sind genau 8 Wochen vorm Start des The Ocean Race Europe hier in Kiel, Tore. Mhm. Ich habe am Sonntag schon den Steg besichtigt, wegen einer Sache, die ich noch nicht erzählen darf, die auch diesen Podcast betrifft.
Im strömenden Regen, oder?
Im strömenden Regen. Ich sah im Hintergrund noch sehr langsam J70 rumfahren, aber das ist ein anderes Thema, Carsten. Das sprechen wir beim nächsten Mal.
Das stimmt. Sehr langsam, sehr nass.
Ja. Genau, das Tore wird schneller. Mhm. Und wenn man so durch diese Liste geht, ist unser erstes Thema, The Ocean Race, klar, darum alles ballt sich jetzt da drauf. Man merkt auch, Kiel bereitet sich vor, also im Moment bereitet sich Kiel gerade auf die Kieler Woche vor. Wir waren morgen in der Stadt, da wird schon abgesperrt, aber das geht jetzt Schlag auf Schlag und du merkst, die Kieler Segler-Szene, auch an den Plakaten hier, bereitet sich auf das The Ocean Race Europe vor. Mhm. Wir haben im Moment, könnt ihr mal vorweg was sagen, wir haben 6 Teams, die jetzt feststehen und es steht auf der Seite Team 7 mit einer deutschen Flagge to be announced. Da wollte ich fragen, Carsten, Miku, macht ihr was ich nicht weiß?
Ja, genau, ich glaube, er hat heimlich gemeldet.
Gut, aber ich bin Navigator, ich sag's euch gleich. Ich bin der Navigator.
Du musst steuern, du hast doch deine Mini-Kampagne, so machen die das auch. Okay, du hast direkt den Figaro-Schnitt ausgelassen.
Ich bin vom Mini gleich auf den IMOCA rüber.
Vom Mini auf den IMOCA. Zwischendurch noch Laser in Rastatt auf dem Goldkanal.
Ja.
Du bist perfekt dafür ausgerüstet.
Oder? Ja, finde ich eigentlich auch, muss ich echt sagen.
To be announced.
Ja, Miku, kannst du dann bitte Deutsch reden an Bord, weil sonst verstehen wir alle nichts, wenn du Navigator bist.
Es wird doch auf, es ist noch eine internationale Regatta, da wird Englisch parliert. Das ist wie beim Funk.
Ach so, okay.
Nein,
erinner dich.
Du hast bestimmt schon
beim Funken.
Ja, stimmt.
Du hast bestimmt schon den Outremer geschartert.
Den Outremer, genau. Outremer, aber gut. Lassen wir das.
Ja, okay, lassen wir das. Habt ihr mich schon.
Ja, Carsten, Französischkenntnisse sind super.
Ja.
Das
deutsche Team, genau.
Das deutsche Team, wisst ihr da, was da noch, ob da noch was
kommt? Also ich habe jetzt nur gehört, ich war ja bei diesem Kickoff in Hamburg hier an der Alster und da erzählte man sich so, und ich habe das so verstanden, den Veranstaltern auch hier, Mirko Gröschner, der deutscher Freund, der da die Fäden zieht auch und Kiel Marketing drumherum, das war natürlich durchaus auch eine Frage, wer macht das? Also ich habe es so verstanden, die mussten die Meldeliste schon offen lassen bis zu einem gewissen Zeitpunkt und jeder, der kommt, der auch, da muss ja auch Geld geflossen sein, damit man auf so eine Meldeliste kommt, aber die Schwelle, die war jetzt nicht besonders hoch, deshalb steht man da jetzt auch und den nehmen sie jetzt nicht runter, aber ich hab das so verstanden, dass das nicht sich realisiert, dieses Team, und ja, dass da jetzt auch nicht viel hintersteckt. Also wir wollten nicht sagen, wer es jetzt genau ist, Ganz komisch kommuniziert. Das war gefühlt so ein bisschen peinlich dem Veranstalter auch, weil ja, ist natürlich eine verständliche Frage. Wieso da steht immer noch to be announced seit einem halben Jahr? Ja, keine Ahnung.
Vielleicht haben sie einfach keinen fürs Internet, der es mal rausnimmt.
Bekannt könnte und
kann ja auch sein. Ja auch sein.
Ja, ja.
Die anderen Teams, Malizia, da kommen wir gleich im Einzelnen zu. Da sind ja ein paar Bekannte dabei, ne? Wie Malizia, Holcim, PRB, Paprec, Akea, Biotherm mit Paul Meyer. Und dann haben wir aber zwei, und da wollte ich von Kanada Ocean Racing, Scott Scheuer. Wie kommt auf einmal Kanada auf ein Imoca?
Ja, den haben wir jetzt schon länger mal begleitet. Also der, ja, das ist ja ein Unternehmer, der hat auch ein bisschen Geld erwirtschaftet, um es vorsichtig zu sagen. Und ist ein totaler Enthusiast in dieser Szene. So ein bisschen, ich glaube auch, erfüllt sich ein Traum, was man da immer so sagt. Und er hat da eigentlich schon länger reingeschnuppert, was für großes Aufsehen gesorgt hat, ist eigentlich seine Zusammenarbeit mit Alex Thompson. Also als Alex Thompson aufgehört hatte und sein Projekt beendet hatte, fragte man sich, oh, was macht er jetzt? Wen unterstützt er jetzt? Und es hieß immer so, ja, ich bin nicht wirklich weg und ich mache nur eine Pause und mein Know-how fließt jetzt in ein neues Projekt ein. Und er sucht, also Hugo Boss war ja dann raus und er sucht jetzt quasi ein neues, junges Talent, wo mit dem er quasi arbeiten will, und dachten, wow, das hört sich ja mega spannend an, so bleibt er uns ja irgendwie erhalten. Dann gibt's ja genug junge Leute, sprechen wir ja gleich auch nochmal drüber, aber eben auch mit englischsprachigem Hintergrund. Naja, und dann tauchte Alex Thompson bei Scott Scheuer auf, wo man dachte, hä, das ist jetzt nicht das junge Talent, der ist ja schon ein bisschen älter. Aber naja, das war, glaube ich, einfach, oder das war ein Job einfach, wie das Profis so machen. Die werden geheuert mit ihrem Know-how, und Scott Scheuer hat quasi Alex Thompson geheuert, und der hatte gekauft das Schiff, mit dem Robert Stanek und damals das, wie hieß das, Ocean Race Team Germany oder wie?
Ja, der auch schon OTR. Hier im Podcast zu Gast war.
Genau, sehr genau, genau.
Hörenswerte Folge mit Robert Stanek.
Genau, richtig. Und die haben ja das, wer sich erinnert, Ocean Race, da schließt sich der Kreis, die haben das vergangene Ocean Race Europe ja gewonnen. Und dieses Boot, was jetzt auch wieder deutscher Aspekt, das hat er sich ja damals Jörg Riechers gekauft und umgebaut und schnell gemacht, wollte es auch noch schnell machen, dann ging ihm ja irgendwie die Sponsorkohle aus, und dann hat Robert Stanek das irgendwie genommen. Als Nicht-Foiler haben sie dieses vergangene Event gewonnen. Naja, und dieses Schiff hat eben Scott Scheuer erworben, hat damit ja auch schon gesegelt, ist dann in der Vorbereitung jetzt vor der vergangenen Woche, glaube ich, hat nicht gesagt, glaube ich, dass er auch wirklich teilnehmen will, hat aber ein paar Events gesegelt. Eins von diesen Atlantikrennen ist irgendwie ausgefallen wegen gesundheitlicher Probleme. Naja, wie auch immer, der war die ganze Zeit dabei, dann wurde es relativ ruhig um ihn. Also es ist schon er ist dieses Projekt. Und dann dachte man, okay, das ist jetzt eher mit dem Nicht-Foiler und Ocean Race Europe, das ist ja auch alles jetzt irgendwie ein bisschen mühsam. Aber jetzt steht er eben auf der Liste, und dann war das wirklich spannend, wurde es in dem Fall spannend. Ich muss gerade immer gucken, der hat ja von Seb Simon das Schiff hier 11th Hour gekauft, oder? Bin ich im falschen Film jetzt gerade? Ich guck gerade noch mal rein. Den Ocean Race.
Ja, auf der Meldung ist er mit Seb Simon, ist er zu sehen.
Genau, genau. Siehst du, ich krieg schon fast wieder durcheinander. Und das ist wirklich der Knaller. Er hat ja, genau, wir wissen ja alle, Seb Simon hat ja nun bei Ocean Race, bei Vendée Globe ist er Dritter geworden, mit der ehemaligen 11th Hour, die ja von den Amerikanern wirklich gebaut würde, als einziges Boot, als Imoca für das vergangene Ocean Race und auch eben prompt gewonnen hat, wobei Seb Simon ist ja Dritter geworden mit einem Flügelbruch sogar, und dieses Schiff hat eben Scott Scheuer gekauft und ist damit automatisch jetzt direkt eine, sag ich mal, eine Stufe weiter, auch sportlich. Und zweiter Punkt, was jetzt eben spannend war, dass Piper da irgendwie angeheuert hat, oder er hat Piper, die Britin, die Vendée Globe, ja, die ja ausgefallen ist dabei mit ihrem Schiff, mit an Bord ist. Also insofern, der hat wirklich jetzt eine Waffe, mit der er auch gegen die Konkurrenz kämpfen kann. Spannendes Projekt, und jetzt ist eben nicht nur auf dem Lichtfäuler irgendwie hinterher segeln angesagt, sondern ja, kann mit dem Schiff wirklich da auch vorne angreifen.
Wie wichtig ist eigentlich diese Ocean Race, oder wie welchen Stellenwert hat das so in der Szene? Wie cool, da kannst du vielleicht was zu sagen. So, wie wird denn das in Frankreich bewertet? Ich fand's so, von meinem Eindruck, denke ich so, ich glaube, das ist, weiß nicht, ob das da so eine große Nummer ist. Sie legen ja in Frankreich an, aber da habe ich mich gefragt, eigentlich müssen sie ja in der Hochburg der Imoca-Szene, also da bei dir in der Ecke. Sie fahren aber nach Nizza. Ist das dann ein Riesenthema oder ist das eher so klein?
Nee, es ist kein Riesenthema. In der Szene ist es natürlich ein Thema, weil immerhin, ich meine, es werden Boote dafür vorbereitet, es bilden sich neue Mannschaften, es bilden sich neue Konstellationen. Das ist natürlich schon spannend, aber wirklich nur in der kleinen Szene. Also das sieht man auch beispielsweise daran, dass in sonst sehr wohlwollenden Medien wie zum Beispiel L'Equipe oder auch diese großen französischen Regionalzeitungen und so, da wird sehr verhalten noch darüber berichtet. Also ist nicht so wie bei Segelreporter, wo das schon jetzt ein Thema ist, das Tore eben, ne, dieses The Ocean Race Europe. Nee, es ist tatsächlich einfach eine Regatta in diesem ganzen Imoca-Zirkus, die besonders spannend ist, weil es wieder jetzt eine Teamregatta ist. Und das kann man vielleicht wirklich sagen. Dafür ist es ganz interessant. In Frankreich geht es so langsam, sagen wir mal, die Jalousie hoch, was die Ocean Race anbelangt, was diese Teamregatten auf dem Imoca anbelangt, weil früher, ich sage jetzt mal noch vor 3-4 Jahren hat man sich da ja noch nicht viel von versprochen. Nee, vor 4-5 Jahren hat man sich da noch nicht so viel von versprochen. Aber jetzt mittlerweile, durch den gewissen Erfolg, den die Ocean Race hatte und den auch jetzt so ein bisschen dieses erste Ocean Race Europe vermittelt hat. Also dadurch ist es jetzt schon so ein bisschen in den Fokus gerückt. Und man darf nicht vergessen, es ist halt auch wirklich eine tolle Geschichte, um Teams zu bilden und zu festigen. Und ich glaube, hier wird ordentlich jetzt probiert werden bei The Ocean Race Europe für The Ocean Race dann in 2 Jahren.
Aber fahren die schon mit zum Teil 9 Booten oder
so zum Beispiel? Naja, noch fahren sie nicht mit 9 Booten.
Nee, jetzt noch nicht, aber in 2 Jahren ist da geplant, mit 9 Schiffen zu fahren.
Ja, unbedingt, ja, ja. Ja, ne? Ja, die wollen schon mit, die fahren dann mit 9 Schiffen. Also ich meine, ich sage jetzt mal beispielsweise Thomas Rouillon, auf den werden wir ja später auch noch zu sprechen kommen, aber der hat schon mal angekündigt, dass sein Neubau, der ja jetzt schon im Bau ist, in jedem Fall erstmal modifiziert sein wird auf Ocean Race. Also das heißt, okay, du bist den entsprechenden Platz, ansonsten wird da ja nicht mehr viel geändert. Es ist ja nur eine Platzfrage.
Ja, und so ein bisschen wahrscheinlich, also ein bisschen schneller werden die sein, ne? Denke ich mal.
Naja, nee, ich meine jetzt geändert im Zusammenhang zwischen also Vendée Globe, Ocean Race. Also ach so, Einhandsegeln, ja, und Teamsegeln.
Ja, klar.
Also da wird, das war ja früher wirklich noch ein Thema.
Ne? Außer bei Boris.
Erinnert euch, als Malizia, die letzte Malizia gekrant wurde und alle ganz entgeistert auf diesen hohen Aufbau da geschaut haben.
Der Gelenkbus.
Ja, also ich meine, Container stand auch noch hinten drauf. Ja, aber gut, das nur am Rande. Also jedenfalls, sie waren alle im Endeffekt ja sehr, sehr, am Anfang sehr, sehr skeptisch, gerade was diese Spezialisierung auf Ocean Race anbelangte. Innen drin, der ganze Innenausbau war ja schon definitiv erstmal auf Ocean Race ausgerichtet, also damals bei Malizia. Und jetzt so ein bisschen ist das jetzt bei diesen Neubauten, die jetzt im Moment schon angesagt sind, soweit ich Bescheid weiß, hat auch Richomme schon gesagt, dass sein neuer Bau tatsächlich auch eben erstmal auf Ocean Race ausgerichtet sein wird.
Ja, zu den Neubauten kommen wir gleich noch, da kann Carsten auch noch was zu sagen. Da gibt es ja ein neues Projekt von auch von Boris, was relativ neu ist, aber da kommen wir gleich noch dazu. Sag mal ganz kurz, ich habe gerade so eine Gleichbefürchtung. Carsten, bist du eigentlich noch da? Siehst du, der ist nämlich nicht da.
Mist, ich rede die ganze Zeit und habe aber gemutet. Super, toll. Und ich denke schon, ignorieren die mich hier? Was ist denn los?
Ja, dann
komm da gar nicht rein in den Redeschwall.
Dann rede jetzt.
Ja, genau, das ist gut. Wieder, Bedienerfehler, du. Nein, ich wollte noch mal was, finde ich, ist ja eine spannende Frage und das beobachte ich ja nun auch sehr. Also die Bedeutung von The Ocean Race oder diesem Crew-Segeln, stimmt was Michael gesagt hat, gerade bei Malizia. Andererseits muss man aber auch sagen, ja, ich will es jetzt nicht unbedingt so negativ sagen, aber wenn man jetzt, sag mal, als Ocean Race Fan oder Volvo Ocean Race Fan, was es ja nun vorher halt war mit dem Sponsor Volvo, dann ist es schon deutlich, sag mal, in der Bedeutung abgesackt, muss man leider so ein bisschen sagen. Und zwar im Hinblick darauf, wie jetzt gerade, das sieht man ja daran, wie die Neubauten jetzt sich ja gestalten oder die Pläne und die Strategien irgendwie der Teams und jetzt mal gesagt, okay, die letzten Male beim Volvo Ocean Race hatten wir ja nun One-Design-Boote, da war das gar nicht so ein Thema, aber davor wurden natürlich, gab es die großen Projekte, die für die das Volvo Ocean Race gebaut haben, ne? Also uns richtig sich zusammengetan haben mit Sponsoren. Das gibt's jetzt eigentlich nicht mehr so. Also es gibt die Vendée Globe, wir haben diesen Zyklus alle 4 Jahre, dafür wird gebaut. Und auch wenn Boris beim letzten Mal gesagt hat, okay, er hat ein Boot, was eben gut auch mit im Teammodus fährt, dann hat er durchaus nachher dann auch durchblicken, okay, das ist marketingmäßig jetzt irgendwie vielleicht auch angesagt zu sagen, dass wie wichtig auch Ocean Race ist, aber eigentlich hat er auch zwischendurch gesagt, das ist Training für die Vendée Globe und das hat ja auch total viel Sinn gemacht, weil nach seiner ersten Vendée Globe hat er ja gesagt, okay, ich brauche unten da Erfahrung im Southern Ocean, da kommen wir sonst gar nicht hin und wir erinnern uns vom das Ocean Race, die Premiere Ocean, die Ocean Race stand ja extrem unter Druck, es waren nicht viele Meldungen da und da kamen erst so kleckermäßig Meldungen dazu, als sie den Kurs geändert haben und wirklich die lange Etappe im Southern Ocean dazugefügt haben oder eben die nicht noch auch nochmal gestückelt haben, so dass im Grunde diese neuen Designs, wie das von Boris eben, auch da trainieren könnten für die Vendée Globe. Das hat sich jetzt, glaube ich, ein bisschen geändert, aber eigentlich hängt es da hinterher. Also damals ist ja nur 11th Hour war das einzige Boot, was für die Ocean Race gebaut wurde. Jetzt ist mir das gerade irgendwie, also hat keiner so richtig gesagt, ich baue dafür, sondern die haben ihre ganz knappen Schedules ja gerade irgendwie auch verkündet. Genau, können wir noch zu kommen. Das wird knapp fertig, vielleicht eben vor The Ocean Race und dann können sie da wieder das Boot, die Regatta zum Training nutzen, die Top Teams, um dann nachher aber alles Ziel. 4-Jahres-Zyklus, Vendée Globe ist, da muss das Boot seine Leistung bringen und das ist nach wie vor noch so. Ja.
Ist das bei Boris wirklich so? Das frage ich mich nämlich, weil ich habe manchmal so den, was heißt Verdacht, aber so die Idee, dass dieses The Ocean Race Europe und The Ocean Race für den eigentlich wahnsinnig wichtig sind, nicht in sportlicher Hinsicht, sondern einfach in Marketing-Hinsicht und so Sponsoren zu. Weil ich meine, warum holt er sich eine Cole Brower? Die holt er sich ja nicht, weil die jetzt, das Team jetzt ohne der was zu wollen, also die ist ja super, ich mag diesen Instagram-Kanal, ich mag, wie die so auftritt und so, die ist ja toll, aber die ist jetzt, glaube ich, nicht eine Seglerin, die jetzt das ganze Team auf ein neues Level hebt.
Ja.
Der Grund, es mag jetzt blöd klingen, ist aber gar nicht so gemeint, wirklich nicht, ist Reichweite. Die hat einfach Reichweite. Ja. So, Justine Gut, die ist natürlich seglerisch ein Pfund. Klapčić auch. Aber so, wenn du siehst, der macht ja, ich meine, jetzt hat er gerade einen neuen Sponsor gekriegt. Ich glaube, dass das bei Malizia, bei dem, ich sage jetzt nicht die Vendée-Kampagne und nicht Boris, ich sage Team Malizia. Ich glaube, dass solche Events einfach für den wahnsinnig wichtig sind. Ne? Der ist jetzt hier in Deutschland startet der, da ist wahrscheinlich die Hütte voll.
Klar.
Und ohne das alles weiß man ja gar nicht, ob der die Vendée überhaupt noch fahren könnte. Also jetzt ja, jetzt ist er etabliert, aber, oder sagen wir mal, er hätte weniger Budget zur Verfügung, wenn er das nicht machen würde, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, richtig, das ist Teil des Deals. Und das ist aber Boris ist wirklich ein Sonderfall, ne? Weil erstmal deutscher Background und man sonst wäre auch nie der Start des Ocean Race Europe nach Kiel gekommen. Auch sonst hätte auch nicht das vergangene Ocean Race stattgefunden. Also Boris hat da gepusht und auch seine Vendée Globe Kollegen die Szene animiert. Leute, jetzt machen wir hier mal, sonst wäre da gar nichts gelaufen. Und bis zum Ende hat Team Malizia da irgendwie gedrückt, weil alle sagten, die ganze Szene, für die ist das ja irgendwie gut. Aber das ist jetzt vielleicht auch eine andere Ebene. Du sagst Sponsoren, richtig, ohne Frage. Aber ich meine jetzt rein die sportliche Ebene, wie es darum geht, wann, wie, mit welcher Strategie bekommt man das schnellste Schiff für die Vendée Globe? Und die Vendée Globe ist dann eben erste Liga. Und Ocean Race wegen all dieser Bedeutung, was ich eben jetzt gerade schon erzählte, ist dann eben nicht erste Liga, also, sondern da muss, ist schön, wenn man da auch performt und ist sicherlich auch PR-mäßig wichtig. Aber die großen Teams, ja, wenn, dann sehen sie da jetzt Trainingsaspekte und deshalb muss das ja veranstaltet auch so reinploppen da, auch mit, dass das vom Timing her ungefähr in diesen Vendée Globe-Plan passt. Aber die müssen ja gucken, wie gesagt, das Ziel bei dieser Strategie ist ja immer, dass du die Boote werden ja in diese Box-Rule der Imoca-Klasse reingebaut, die sich auch ja relativ stabil geblieben ist, nicht groß verändert hat, nur in Kleinigkeiten. Damit eben auch die alten Boote noch performen und nicht jetzt irgendwie auf den Müll müssen. Aber trotzdem gibt es da natürlich Weiterentwicklung und da wird relativ spät werden die Stapelläufe stattfinden. Das hat eigentlich die vergangene Vendée Globe gezeigt. Also Charlie Dunant war ja der Letzte, glaube ich, fast der Letzte, der sein Boot zu Wasser gelassen hat. Kurz in dem gleichen Jahr war ja auch Richomme war ein bisschen früher und dazwischen war im Rouillon, das sind die Platzhirsche gewesen der Szene. Die haben noch lange noch Research getrieben, also die in den Konstruktionsbüros, welche Formen, welche Foils passen. Auf den letzten Stand das im Grunde hingekriegt. Und dann hat man eigentlich früher gesagt, okay, das kann man nicht machen, weil eigentlich muss man so ein Schiff erst, das wird vom läuft vom Stapel, hat dann vielleicht 60% Performance. Und dann musst du eben segeln, trainieren, musst anpassen, Segel, um dich dieser 100% bis zur Vendée Globe anzunähern. Das war die Strategie früher, dass du dann wirklich auch dann die Zeit auf dem Wasser brauchtest, die Jahre auf dem Wasser brauchtest. So hat es ja im Grunde auch Boris gemacht. Er ist ja relativ früh mit dem Neubau gestartet, ist dann, wenn wir uns erinnern, bei der Route rum irgendwie 24. geworden und dachten, ja, es geht ja gar nicht, das Schiff, aber na, mal Vorsicht, wird im Grunde, wir müssen es noch irgendwie anpassen. Hat ja auch bis zu einem gewissen Grad auch gepasst, aber die Siegerteams, die Sieger, auch wie jetzt Richomme und Dunant, haben quasi ihr Schiff vom Stapel laufen lassen und es hat sofort, beste Beispiel war ja eigentlich Thomas Rouillon, hat ja sofort gewonnen, eine Regatta, ich weiß gar nicht mehr welche, ich weiß nur, dass Charlie Dunant sofort Fasted Race gewonnen hat. Und die sofort, also das geht, die Boote sind in den Rechnern der Konstrukteure inzwischen so, die kommen da bei fast 100% schon aus dem Rechner raus, so muss man es jetzt im Grunde sagen. Das heißt, diese Strategie setzt sich durch und auch Boris hat sich jetzt in diese Richtung entwickelt.
Miku, ist dir nicht aufgefallen, dass Carsten jetzt immer Charlie Delain sagt? Irgendwas ist da passiert.
Ja,
Habe ich es richtig
also ich
gesagt?
weiß auch nicht.
Der
Muss
Dorlin
irgendwie.
fährt nicht mehr. Jetzt ist es
Der
Delain.
Dorlin ist nicht mehr dabei. Nee, der ist raus.
Wo ist
Ja.
der eigentlich? Was macht der jetzt im Moment? Hört man von dem irgendwas?
Oh, Michael,
Nicht ist.
weißt du, was? Der
Nee,
ist
man hört
so.
nichts. Man hört wirklich nichts.
Ja, aber wurde ja ein bisschen, es rankten sich ja Gerüchte um, was heißt Gerüchte? Der ist operiert worden.
Der hat gesundheitliche Probleme, eindeutig. Genau. Es ist nicht eindeutig klar, was er für Probleme hat. Mal wird von irgendwelchen Magen-Darm-Geschichten gesprochen, mal wird von was ganz anderem geredet. Ich glaube, das wäre wirklich jetzt müßig, wenn man da irgendwie einsteigen würde in irgendwelche Vermutungen. Er hat es ja schon mal gut hingekriegt, nachdem er, ich weiß gar nicht mehr, welche Regatta das war, hatte er ja kurz vorher, das war glaube ich die Transat-Jacques Vabre, ne? Wo er kurz vorher dann ausgestiegen ist, wo er nicht mitgemacht hat und war zur nächsten größeren Regatta war er wieder voll fit. Die Problematik ist wirklich eine gesundheitliche bei ihm. Aber da wird wenig kommuniziert und ich finde ehrlich gesagt das auch richtig.
Das ist klug. Nee, es ist ja okay, aber ich glaube, so viel ist klar, dass es jetzt nicht nur irgendwie eine Kleinigkeit ist. Also Fakt ist, dass er durchaus, also genau, wie du sagtest, der ist bei dem einen Rennen ausgefallen, dann hat er sich ja irgendwie hingekriegt, hat es ja für die Vorne Globe hingekriegt und war wieder gesundheitlich okay, aber jetzt nach der Vorne Globe ist er eben operiert worden, ich weiß nur irgendwas mit Verdauung hieß es immer. Und diese Folgen der Operation führen jetzt durchaus dazu, ob es normale Rekonvaleszenz ist oder ob es jetzt, irgendwie was Kompliziertes ist. Genau, da wird gar nicht drüber gesprochen. Jedenfalls fällt er bei dem ersten Rennen, was sein Schiff segeln soll, aus. Und das ist ja, glaube ich, dieses Around the Cape, so wie nennt sich die Rennen? Also es ist ja quasi um England rum, wenn ich das richtig erinnere, ist eins der Klasse und mit Crew. Und da ist er eben nicht der Skipper, was für viel Erzählungen gesorgt hat. Wie auch immer. Beim letzten Mal, wie du richtig sagst, hat er es auch hingekriegt. Ist ja auch klar, ich meine, nach so einer Vonnie Globe, das haben wir auch öfter schon geschrieben, teilweise sind die ja wirklich echt lange aus dem Verkehr gezogen. Manche kriegen es ein bisschen schneller hin. Hier, Seb Simon hat gerade schon seinen ersten Halb-Triathlon. Halb Ironman oder so. Wie nennst du, kennst dich doch
Mitteldistanz, entweder Mitteldistanz oder Half Ironman, ja.
Genau. Den fand ich jetzt ganz krass. Der hat gar nicht viel gewartet. Hat so ein Kumpel hat gesagt, er bereitet sich auf Ironman vor und er hat es einfach mal mitgemacht. Bist ja 5 Stunden oder was? Wie bist du oder unterwegs?
Ja, fünf, sechs Stunden bist du unterwegs.
Genau. Der ist so ein Sport-Nerd und will, glaube ich, auch einen richtigen Ironman oder, wie auch immer. Gibt dann schon unterschiedliche Herangehensweisen, wie man rekonvalesziert, falls es dieses Wort gibt.
Also ich kann vielleicht da auch noch mal kurz was zu sagen. Also ich habe mit einem Arzt, der auch in der Szene ziemlich gut sich auskennt, in der französischen Szene da, der war erstaunt, dass so schnell nach der Vendée Globe jemand sich einer Operation unterzieht. Und das muss man einfach sagen, weil er eben wirklich von Anfang an immer wieder gesagt hat, der Charlie Dana, dass er Probleme hat mit der Rekonvaleszenz. Und das ist schon erstaunlich, dass er dann relativ schnell innerhalb der Rekonvaleszenz eigentlich noch operiert wurde. Aber wie gesagt, es sind alles Mutmaßungen, da ranken sich wirklich die Gerüchte so ein bisschen rum. Aber man lässt ihn auch in Ruhe und das ist auch, glaube ich, ganz gut so. Ja. Also die Medien und so, die lassen ihn alle völlig in Ruhe.
Komm, wir machen mal mit dem nächsten Team weiter, sonst dauert das so lange wie so ein Mitteldistanz-Triathlon.
Ja.
Was ich auch interessant finde, ist Team Holcim PRB. Rosalind Käuper ist ja Skipperin. Und dann taucht der Camas auf, ne? Der, was war er, Segler des Jahrzehnts in Frankreich und also die hat ja gute Leute an Bord, ne? Hier mit Nicolas Levin. Camas ist ja nun auch kein kleiner mehr. Mhm. Gutes Team. Du lachst jetzt. Warum lachst du?
Er ist kein kleiner mehr. Ja, wie jetzt?
Körperlich ist er tatsächlich
krass. Nein, der ist jetzt kein Name, der in der Vendée, ich sag mal, in der Mokka-Szene bislang, der schon 3 Vendées gefahren hat und so meine ich's.
Nee.
Aber der hatte
nee,
schon
das nicht, aber er ist trotzdem der absolute Held.
Ja, ich weiß,
er ist der absolute
das
Held
gesagt.
In Frankreich, ne?
Das wollte damit sagen.
Das,
ne?
Das muss man wirklich, anerkennen. Und es ist erstaunlich, dass sie den Kammerer mit reingenommen haben, aus dem ganz simplen Grund, weil der ja auch eine eigene Kampagne fahren will. Ist zwar noch nicht so ganz klar, mit wem er das machen wird als Sponsor, aber es könnte auch ein Zeichen sein, dass er da irgendwo in dieser Ecke auch weiterhin dann unterwegs sein wird. Aber wie das jetzt laufen soll, naja, werden wir dann sehen.
Warum ist der denn noch warum ist der noch nie eine Vendée mitgefahren? Warum hat der noch keine Vendée? Ich meine, der hat, wenn man sich das so durchliest, der hat irgendwie viermal Jacques Fabre gewonnen, Solitaire de Figaro sowieso, Route de Rome gewonnen, Volvo Ocean Race gewonnen, Jules Verne Trophy, Rekord with Groupama. Der ist Segler des Jahres, er ist 2020 Segler des Jahrzehnts. Warum hat er sogar America's Cup Kampagne gemacht mit den Franzosen?
Sondern deswegen hat er nicht mitgemacht.
Ach so.
Deswegen hat er nicht mitgemacht. Der ist in zwei America's Cup Kampagnen wirklich tief drin gewesen und war auch federführend im Endeffekt. Und das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch.
Ja. Ich glaube, seine Vita oder seine großen Erfolge hat er ja nun, genau, ist eigentlich der Volvo Ocean Race Mann und mit diesem, als sie da mit Groupama gewonnen haben, da hat er auf, ich glaube, das war das erste Mal ich ja auch, dass die Franzosen sich da überhaupt in diesem Wettbewerb irgendwie engagiert haben oder jedenfalls auf so einem hohen Niveau, und dann hat er da ein Boot für gebaut, das deutlich schneller war als die Konkurrenz. Das war damals eben nicht One Design, und das ist so sein Background. Aber der hat ja zwischendurch, deshalb ist er so bemerkenswert, der hat ja auch Olympiakampagne im Nacra 17 gefahren und alles kreuz und quer, und wo man zu sagen muss, die America's Cup Kampagnen, ja, sind vielleicht auch mit seinem Namen verbunden, aber die waren nun alle nicht sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und ich muss sagen, auch ich war ja nun in Barcelona lange, und als Franka sich dann auch verabschiedete, die sind ja später zugekommen, wurde nicht viel erwartet von dem Team, aber ich fand zum Beispiel, der war bei der Abschlussveranstaltung gar nicht dabei, nur so im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob das immer alles so gut, aber okay, ich finde, das ist eine. In gewisser Weise ist er natürlich eine Größe. Ich finde total cool, wenn jemand so vielfältig ist, aber so richtig zum Glänzen. Okay, wenn Michael sagt, in Frankreich wird er glänzen, aber so international finde ich immer, so zuletzt, da hat er so einen stotternden Motor. Deshalb war ich total, ja, begeistert, als es jetzt hieß, er will wirklich zur Wohnung. Guck mal, der ist jetzt auch schon 52. Und dass er das nochmal irgendwie will. Und deshalb ist die Frage, also die Hoffnung ist, genau wie Michael jetzt sagt, finde ich jedenfalls, dass er diese Teilnahme bei The Ocean Race Europe, das, wie das andere im Grunde auch machen, als Start vielleicht für seine Kampagne generiert. Also dass er eine Hoffnung hat, was zusammenzukriegen. Aber es kann natürlich auch sein, dass er einfach nicht die Kohle jetzt irgendwie zusammenkriegt oder bekommt. Er hat ja nun ganz spannendes Projekt, finde ich, weil er sich mit den Olympiaseglern in seinem Land irgendwie zusammentut. Die großen Namen, hier Laser Weltmeister und Bernatz, und hat im Schlepptau eben viele von diesen Superseglern aus der Olympiaszene im Grunde dabei. Das fände ich mega spannend, wenn er, ob er da quasi im Team und dann eben auch für sich selbst was rausgeneriert, wo er gut Gas geben kann. Aber man muss sagen, er ist eigentlich spät dran, weil die anderen Teams, die Top-Teams, die haben eben jetzt schon ihre Baustrategie, ihre Plätze, die haben gesagt, wann das Schiff fertig wird und wo er jetzt nachher drauf landet. Also ich würde sagen, er ist jetzt eigentlich schon zu spät, wenn er jetzt nicht im Rahmen des Ocean Race Europe sagt, okay, das ist jetzt hier mein Neubau oder was auch immer, das ist mein Sponsor, da haben wir bis jetzt noch nichts von gehört. Finde ich auf jeden Fall eine spannende Figur. Ja.
Man muss dazu sagen, es gibt so ein ganz kleines, ganz sanftes Gerücht um ihn herum, nämlich, dass er eigentlich kein Einhandsegler ist. Und es haben sich viele Leute wirklich gewundert, dass er eine Vendée Globe Imoca-Kampagne ansteuert. Weil er ist immer er hat immer im Team geglänzt. Und wenn's Duos waren, also wie zum Beispiel zuletzt auf den U-Team, er hat immer im Team geglänzt und er ist ein geschätzter, sehr geschätzter Teammensch in der Crew. Er kann gut führen offenbar und er ist einfach auch so, er wird durchweg als Sympath anerkannt und zwar muss man auch wirklich dazu sagen, auch in gemischtgeschlechtlichen Teams ist er jemand, der wirklich den Zusammenhalt auch bringen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt hier einfach nochmal so ein, ja, ich weiß nicht, nochmal so ein Aufbäumen ist, weil du hast völlig recht, Frank Kammers hat eine sehr, sehr seltsame Karriere eigentlich hinter sich. Der ist ganz, ganz oben im Peak gewesen, richtig oben. Ja. Und er ist auch schon Segellehrer beim Team Oman im Oman gewesen. Ne? Das darf man nicht vergessen.
Ist das jetzt ganz oben oder ist das ganz unten?
Das ist ganz unten, glaub mir das.
Segellehrer hört sich aber auch
das doof ist an. Nicht weit oben, das ja, ist ja. ziemlich unten. Ne?
Also, aber das ist, glaube ich, viel ist Geld.
Das ist komisch, ne?
Ja, ja, ja klar. Weil diese Oman-Geschichten. Genau, die wollten ja da auch ganz groß einsteigen, weil ja auch in Extreme Sailing Series, wo er ja auch mitgesegelt hat, mit den Katamaran, ich weiß, in Hamburg auf den Tümpeln oder auf der Elbe, das war ja auch ganz groß, sag ich mal, Vorgänger vom SailGP oder so, war ja überall dabei und du hast völlig recht. Aber ich sehe es ja aber auch zuletzt, war immer so in Anführungsstrichen der zweite Mann, der muss ja auch von irgendwas leben, war ja auch im Team von Bayou, kannst du dich erinnern, der hat doch einmal das Schiff, weiß ich nicht, von der Route Ruhm oder von der Transat Jacques Vabre zurück überführt oder relativ neu und dann hat er doch den Imoca-Rekord, glaube ich, gebrochen, wo wahrscheinlich Richomme vor der Vendée Globe Bayou dachte, oha, jetzt ballert er mit meinem Schiff da irgendwie rüber und reizt das aus und bricht jetzt irgendwelche Rekorde, das ist nachher total kaputt oder muss ich nochmal erstmal wieder alles reparieren und naja, er war so der Berater ja in dem Team und hat den auch, aber ebenso in der zweiten, ja, manchmal sogar vielleicht dritten Reihe als Berater, das kam mir immer so vor, wie du genau sagst, also als ob er da so nicht so richtig den Fuß in die Tür kriegt, aber naja, aber finde ich auch mega spannend und wenn er jetzt dabei ist bei Holcim, ja, sehr, sehr interessant.
Ist ja für Holcim PRB auch irgendwie ein das erste Rennen, wir haben ja noch so einen Elefanten im Raum stehen mit diesem Team. Fand ich auch einen coolen Move, sich dann Rosi Kolper als Skipperin reinzuholen. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Statement. Wir können den Namen ruhig sagen. Es war ja letztes Mal beim The Ocean Race war dieser Skandal rund um Kevin Escoffier, wo es ja einen Auf und Ab gab. Mikudo, wir wissen ja, die französischen Hinterhöfe sagen auch viel, was man nicht sagen kann, aber es gibt ja da auch Neuigkeiten. Ne? Der hat ja jetzt auch juristisch ein bisschen. Ja, sag du's.
Naja, sagen wir mal so, Kevin Escoffier ist leider Gottes im Zusammenhang mit The Ocean Race und jetzt eben auch mit The Ocean Race Europe immer irgendwie noch ein kleines Thema, aber es wird natürlich nicht mehr so hochgekocht wie einst. Nur muss dazu gesagt werden, jetzt er hat sich so ein, also ich sag's jetzt mal so salopp, er hat sich leider ein kleines Ei gelegt. Er hat vor einem Jahr hat er eine Klage angestrengt gegen Le Canard Enchaîné. Das ist diese Satire und investigative Zeitung, die jede Woche in Frankreich rauskommt und die sehr, sehr hoch geschätzt wird als wirklich investigative Zeitung. Also gegen die hat er eine Klage erhoben, weil die behauptet haben, er habe quasi diese ganzen sexuellen Übergriffe der Betroffenen gegenüber zugegeben. Und dieses Zugegeben ist natürlich in so ein paar Wort, wie soll ich sagen, in so Wortkonstruktionen letztendlich verschlüsselt worden. Und jetzt versuchte er gemeinsam mit seinen beiden Rechtsanwälten das als Verleumdung darzustellen. Und dieser Prozess ist ehrlich gesagt nicht so gut für ihn ausgegangen, weil die Leute von Canard Enchaîné halt eben wirklich gerade in solchen Zusammenhängen sehr, sehr erfahren sind und wirklich klasse Rechtsanwälte auch aufbieten können. Und das ist leider hinten losgegangen für ihn, weil er konnte, diese Klage wurde letztendlich also abgelehnt und es ist keine Verleumdung gewesen. Er hat tatsächlich offenbar gesagt, nach einen Tag, nachdem dieser Vorfall stattgefunden hat, während der Ocean Race in Newport, Rhode Island, da haben wir ja schon öfter drüber geredet, beziehungsweise auch drüber geschrieben, gehen wir nicht ins Detail. Aber was wichtig war, er hat tatsächlich am Tag danach zu der betroffenen Frau gesagt, er sei mit komischen Bildern im Kopf aufgewacht und er hofft, dass diese nicht wahr sind. Und das ist halt eben von Le Canard Enchaîné, dieser angesprochenen investigativen Zeitung, so formuliert worden, umformuliert worden, beziehungsweise definiert und analysiert worden. Der Mann hat seine Taten mit diesem Satz zugegeben. Und das ist halt jetzt so eine Geschichte, die wirklich wichtig ist in dem laufenden Verfahren, das jetzt gerade überhaupt noch stattfindet. Das Gericht, also die Polizei und in Lorient, die sind ja schon seit 1,5 Jahren jetzt Fakten am Sammeln gegen Kevin Escoffier, beziehungsweise rund um den Fall Escoffier, sagen wir mal so. Und das ist tatsächlich so, dass die mittlerweile nach Aussagen der Staatsanwaltschaft in Lorient ein relativ dickes Dossier schon zusammen haben. Und es kommen immer mehr Fälle dazu. Es sind 4 Anzeigen mittlerweile gegen ihn ergangen. Und ich glaube wirklich, dass das als eine Art von Rückschlag jetzt für ihn zu bewerten ist, was die kommenden Gerichtsverfahren gegen ihn anbelangt. Mhm. Man muss allerdings auch dazu sagen, das nächste Gerichtsverfahren gegen ihn wird erst Mitte März nächsten Jahres stattfinden. Also bis dahin wird noch viel Zeit vergehen und es werden noch viele Fakten wahrscheinlich gesammelt werden und es wird noch auf beiden Seiten, natürlich, er ist ja auch sehr aktiv und er versucht ja auch, sich wirklich gut zu verteidigen. Er hat sehr, sehr gute Rechtsanwälte und eine Rechtsanwältin um sich herum, die wirklich ein Maximum dafür tun, dass er ins Anführungszeichen rechte Licht immer wieder gerückt wird. Nur die Problematik als solche hat sich für ihn meines Erachtens nach, und das ist wirklich meine Meinung, jetzt durch dieses eine Urteil nochmal verschärft, weil ihm einfach nicht geglaubt wird in seinen Beteuerungen. Er habe ja, das sei eine missverstandene Umarmung gewesen, was da stattgefunden
ich hat. Ich fand komisch, als ich das gelesen habe, da hat es ja darüber geschrieben, über dieses Urteil mit dieser Zeitung. Da hat man wenig Stimmen zugehört, wenig Kommentare, da ist wenig kommentiert worden. Ich fand das genauso bemerkenswert, wie als dieses Urteil vom Verband, von diesem Segelverband zurückgenommen wurde. Das hieß ja nicht, er ist freigesprochen, sondern weil die hatten, glaube ich, einen Verfahrensfehler, einen Formfehler gemacht, deshalb wurde das zurückgenommen. Da waren die Stimmen wahnsinnig laut. Da habe ich mich zum Teil über manche Stimmen wirklich sehr, sehr, sehr gewundert, weil es war überhaupt noch nicht juristisch aufgearbeitet. Es war noch gar nichts aufgearbeitet, großartig. Und da wurde der schon medial und auch von vielen Kommentatoren komplett freigesprochen von jeder Schuld, obwohl da noch gar nichts ermittelt wurde. Da gab es also wirklich Sachen, wo ich gesagt habe, das finde ich jetzt ein erstaunliches Statement. Also sich da so für den in die Bresche zu springen. Ich will jetzt gar nicht verurteilen, den Mann, aber es ist einfach offen und die Lage, es sieht nicht so richtig gut aus für ihn, wenn man es mal so sagt, also mit 4 Anzeigen, es wird ja wahrscheinlich ans Tageslicht kommen. Ich fand nur komisch, ich habe gedacht, okay, da kommt jetzt irgendwie mea culpa oder weil wenn so ein Gericht so eine Zeitung freispricht, dann muss da ja schon irgendwie eine Kleinigkeit, also muss ja wenigstens irgendwas müssen die in der Hand haben, um den freizusprechen oder um seine Klage abzuweisen, so sagen wir es viel mehr. Das fand ich bemerkenswert, dass er so vehement verteidigt wurde, aber wenn er mal was verliert, da wird dann, nächstes Thema.
Ja, das ja, trifft aber nur auf den deutschen Markt zu, muss man,
wollte
da,
ich
muss man
sagen.
Weil im französischen Markt ist es schon alles breit kommentiert worden. Übrigens nicht grundsätzlich gegen Escoffier, ne? Also es gab durchaus auch Kommentare beziehungsweise Berichterstattungen, die dann gesagt haben, na ja, gut, ist jetzt nicht so ganz glücklich für Escoffier verlaufen, aber das hat ja eigentlich gar nichts mit dem laufenden Verfahren zu tun gegen ihn.
So ist es ja auch nicht richtig, muss man sagen. Also so das kontrovers zu betrachten, finde ich auch nicht richtig, aber so in die Bresche springen, das fand ich halt komisch.
Das war damals wirklich erstaunlich, ja. Fand ich auch. Also,
wobei, ich finde ja auch immer spannend, ich meine, okay, das ist jetzt das, was rauskommt, was beweisbar ist und was nicht. Und ich meine, so habe ich dich jedenfalls auch immer verstanden. Okay, das musst du jetzt nicht sagen, aber so, was die Szene kommentiert, das scheint ja tatsächlich jetzt nicht, ein Fall gewesen zu sein, der mal gerade da passiert ist, sondern das möglicherweise ja auch nur die Spitze des Eisbergs, also das, wenn man das so ein bisschen irgendwie weiß oder dann auch die Leute kennt, die da mit ihm umgegangen sind, da gibt's ja durchaus noch ganz andere, krassere Vorwürfe, die jetzt auch nicht da so zu beweisen sind, deshalb finde ich da immer, ja, wir wissen, das eine ist eben vor Gericht, das andere ist auch nicht immer fair, was ist schon gut, dass es Gerichte gibt, aber das finde ich da auch mal ganz vorsichtig, wenn man gerade in dem Fall jetzt ihm auch zur Seite springt. Da sind ja schon ganz andere Stimmen irgendwie laut geworden. Ist einfach ein richtig beschissenes Thema für die ganze Szene und ich finde eigentlich viel sehr spannend oder um jetzt vielleicht wieder nochmal zu dem Team zurückzukommen, wie das medial bzw. marketingtechnisch dann aufgegriffen wird. Es geht ja immer, da sind ja Sponsoren, die geben Geld für ihr Image, so um ihr Image zu verbessern, so funktioniert Sportmarketing und das ist natürlich in dem Fall, ich meine, Holz im PRB hat ja auch nicht sofort sich jetzt irgendwie distanziert, hat schon ein bisschen länger gedauert, soweit ich mich erinnere. Aber das jetzt quasi, das dann umzudrehen, sagte Stefan ja gerade auch, in dem Sinne, sag ich mal, so ein positiven Imagegewinn für ihr Segelengagement zu bekommen. Da ist natürlich der Move Rosalind Kuiper, die wirklich für beim Malizia-Team für positive Stimmung und Ausstrahlung irgendwie sorgt, gar nicht jetzt groß durch, die kann sicherlich gut segeln, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, wieso sie jetzt da Skipperin geworden ist, sondern wirklich diese Außendarstellung, die positive Art und das vielleicht den ganzen Mist vergessen zu machen, der sich um dieses Team rankt, weil auf der anderen Seite, das finde ich auch mega spannend, da ist ja nun Caroline Brauer ist auch im Team nominiert worden, das ist ja eigentlich die beste Offshore-Seglerin aller Zeiten der Welt, aber aller Zeiten ist wieder ganz schwierig, oder? Da gibt es viele Französinnen auch und so, aber das ist vielleicht die aus dem Ocean Race Bereich bekannt ist, auch Weltseglerin des Jahres und so, Holländerin, die eben quasi mit zum Team jetzt gehört und die, also ist schon ein starkes Team und die aber auch wirklich positive Ausstrahlung, auch mit Alan Roberts, dem Briten, der auch schon in vielen Teams, zuletzt bei Clarisse Krämer dabei war, an der Seite von Alex Thompson, der sie quasi vorbereitet hat auf die Vendée Globe und auch sein eigenes Projekt sucht. Und klar, Nicolas Levin, Vendée Globe, tolles Ergebnis, das war er dann, glaube ich, Fünfter, Sechster?
Sechster,
ne? Ohne Frage. Aber der ist natürlich auch durch Malizia bekannt geworden als Navigator, ein toller Navigator, der wir wissen gar nicht, ob er das nochmal will, hat er sich noch gar nicht so geäußert, nochmal Vendée Globe. Auf jeden Fall ist das auch ein Sympath, allerdings jetzt nicht mit einer Ausstrahlungswucht nach außen, sondern eher so ein ruhiger Mann, aber eigentlich von den Köpfen her total sympathisch, nettes Team. Und das ist, glaube ich, das Gegengewicht zu dieser Escoffier-Nummer. Ja, spannend.
Ja, das haben die, glaube ich, finde ich auch, das haben die, glaube ich, gut hingekriegt, die Nummer. Wir haben ja noch, Miku, das kannst du wahrscheinlich sagen, es gibt ja ein italienisches Team, Alla Grande Mapai Racing, da ist Ambrogio Beccaria, die kannte ich noch nicht, die kennt ihr wahrscheinlich, aber wie kommt Thomas Royan auf dieses Schiff, auf ein italienisches Schiff?
Naja, das ist eine richtig. Kooperation letztendlich, die entstanden ist dadurch, dass Thomas Rouillon letztendlich eigentlich keinen Sponsor mehr hat ab Ende kommenden Jahres, also zumindest mal noch keinen Sponsor ab Ende kommenden Jahres hat. Und ja, der muss seine beiden Hallen irgendwie füllen, die er da hat im Moment. Und wir dürfen nicht vergessen, der hat ja bisher zwei Boote in seinem Team gehabt und das ist jetzt hinüber. Gutschalt ist gegangen und hat seine eigene Kampagne jetzt und Thomas Rouillon weiß noch nicht, wie es richtig weitergehen wird in Richtung Vendée Globe. Und ja, er hat einen Neubau schon, der schon anläuft, der schon gebaut wird. Naja, und jetzt hat er sich halt mit einem zusammengeschlossen, der eigentlich eine ganz große Nummer ist unter den Aufsteigern. Der Ambrogio Beccaria ist ja jemand, der, um bei Thomas Rouillon zu bleiben, der im gleichen Jahr die Transat Jacques Vabre gewonnen hat auf der Class 40, wie Thomas Rouillon sie gewonnen hat im Imoca. Und die beiden sind meines Erachtens nach, wenn es auch, sagen wir mal, eine Zusammenkunft ist, die nicht unbedingt geplant war, also längerfristig geplant war, aber die beiden als Team, die stelle ich mir richtig, richtig scharf vor. Also das könnte richtig, richtig spannend werden.
Aber ist doch komisch, ne, dass Rouillon jetzt irgendwie seinen Sponsor verloren hat. Auf der einen Seite, das wollten wir mal ansprechen, und so ein Boris hat jetzt seinen achten Sponsor. Gibt es da irgendwie einen Grund für bei Rouillon oder ist es einfach so Lauf der Dinge und der muss halt gucken, ob er einen neuen findet? Oder ist in Frankreich vielleicht die Konkurrenz zu stark, dass da ja viele rumsegeln, ja, die man sponsern könnte?
Also eigentlich ist das ja, sag ich mal, nicht der klassische Sponsor, der wie bei Boris, sag ich mal, mit dem Logo da drauf springt, sondern das ist ja eine alte, ja, ich würde schon fast sagen, Männerfreundschaft mit dem Chef seines Sponsors. Und der, naja, die haben halt ein Commitment gegeben für, guck mal, der ist ja schon lange zusammen. Ist er nicht schon zu Mini-Zeiten irgendwie dabei? Na, keine, die ewig lange schon.
Zu Mini-Zeiten noch nicht.
Das noch nicht, ne? Aber danach war er im Grunde, den hat er kennengelernt, glaube ich, schon auf dem Mini. Und da hat sich dann länger, da kommt der Kontakt, glaube ich, her. Und im Endeffekt hat sich das nachher dann aus dem kleinen Sponsor zu dem Kumpel, der hat ihm ja auch, die haben ja die Basis in Lorient gebaut, der ist in dem hat im Endeffekt das Team zusammengebaut, ist auch nach wie vor noch Chef dieses Rennstalls oder in der Führungsebene mit dabei, und die haben halt einfach in dem aber als Sponsor, als Unternehmen gesagt, okay, das war offenbar ja schon vorher klar, dass der Vertrag eben, glaube ich, bis Ende diesen Jahres läuft und dann steht er im Grunde alleine, aber deshalb ist es ja ein Sonderfall, dass trotzdem noch das Boot gebaut wird, also das ist, glaube ich, ein Commitment von, wie heißt der, Alexandre Ferreuil oder so, habe ich jetzt gerade im Kopf, kriegst nicht ganz zusammen, und der hält ihm ja durchaus die Stange, aber das Unternehmen sagt eben, okay, für unsere Außenwirkung war das jetzt cool, aber irgendwie gehen wir jetzt andere Wege, das steckt ja dahinter und das tut den bestimmt, das schmerzt den bestimmt generell. Aber es steht jetzt erstmal, naja, ohne Geldgeber nach dem nächsten Jahr da. Aber er hat eben dieses Boot, also wie gesagt, die meiste Kohle, 7 Millionen Euro soll so ein Bootsbau kosten. Aber eben so eine Saison kostet auch bis zu 10 Millionen Euro. Die muss er erstmal irgendwie reinkriegen. Aber das Boot ist eben da, die Hardware, und jetzt, da mache ich mir, ja, weiß ich nicht, ob der Chancen hat, dass die Kohle da reinzukriegen, aber er ist schon viel weiter als alle anderen oder viele anderen. Wir haben eben über Kamaz gesprochen, der eben noch nicht diesen Slot für den Bau hat, der noch nicht seinen Zeitplan genau hat, wann wird ein neues Boot fertig oder ob er ein gebrauchtes kauft. Das sieht ja fast wahrscheinlich aus. Das ist für ihn eben jetzt schon alles, der Knopf ist da gedrückt, aber er muss eben Kohle reinkriegen für seine laufenden Kosten, und dann
ist das inzwischen so, dass sie mit ihren Rennstellen, wie das Malizia auch macht, die machen ja auch quasi Service für das Klapcic-Boot, was Francesca Klapcic mit 11th Hour hat ja die Malizia gekauft und machen dann ja eine Dienstleistung. Und jetzt hat ja nun der Italiener, das muss man noch dazu sagen, er hat eben sein aktuelles Boot gekauft, mit der die Vendée Globe gesegelt ist und der nachweislich ne, eins der schnellsten Imokas aktuell auf dem Markt ist. Insofern gehört dann auch wieder mit zum Deal, dass Rouillon dann beim Ocean Race Europe quasi mitsegelt und ihm das Schiff natürlich auch mit einstellt. Ähnlich ist es ja im Grunde bei Klapcic, bei Boris, die hat das Boot von ihm gekauft und segelt jetzt beim Ocean Race Europe mit. Also das sind öfter jetzt mal die Setups, wo quasi der neue Bootseigner ja im Race-Modus das Boot kennenlernen. Das ist natürlich ein super Gewinn für jemanden, der da auch neu ist in so einem Circuit.
Aber da steht ja Miku dann wirklich auf einer Ebene mit diesem Ambrogio Beccaria, weil die beide ein Schiff von Thomas Rion gekauft haben. Ne?
Stimmt. Ja, sagen wir mal so, Beccaria hat schon, sagen wir mal so, ist schon ein paar Schritte hinter mir, weil ich habe das Boot ja schon länger. Und mein Boot ist mittlerweile auch deutlich besser eingestellt, als er auf seinem Imoca das Boot einstellen kann.
Hatte der dich also, vor dem Kauf kontaktiert, dass er gesagt hat, so sag mal, der Rouillon, du kennst den doch, was ist das für einer, kann man dem vertrauen beim Kauf? Oder habt ihr das über Boat 24 abgewickelt?
Also sagen wir mal so, der ursprüngliche Kauf hätte über Boat 24 kommen abgewickelt werden können.
Hätte ich auch so gemacht, ist die beste Möglichkeit.
Ja, aber ich glaube nicht, dass das so stattgefunden hat. Ich glaube, das ging dann unter der Hand. Ob er mich angerufen hat oder nicht vorher, ich habe versprochen, darüber nicht zu reden.
Sehr gut.
Okay. Ja, ich muss ja auch konsequent sein.
Man
muss
ja auch definitiv. Mal
ein bisschen konsequent sein. Verliert
man seine Glaubwürdigkeit. Ja, hast
du recht. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja.
Kommen wir mal zum nächsten Team. Die sind ja alle echt irgendwie wahnsinnig interessant, wenn man auch sieht, das Team Paprik Akea von Jean Richomme als Skipper mit, da kann Miku auch wieder viel zu sagen, mit unter anderem Corentin Oro, nicht Horeau, wie Carsten sagen würde. der fährt ja offenbar auch die nächste Vendée, plant er, ne? Wer ist der Mann?
Corentin Oro.
Ja.
Das war jetzt die Frage, ja?
Ja,
also,
genau.
Ja, der ist der neue Mann bei MACSF. Das heißt, er ist der Nachfolger von Isabel Joschke, ein 35-jähriger Solitaire du Figaro-Gewinner. Und der in der Szene, trotz seiner wirklich hervorragenden Leistungen, die er gebracht hat, trotzdem eher so ein, ich möchte jetzt mal, also das soll bitte nicht despektierlich klingen, aber so ein Nicolas Lunven ist. Ne? So irgendwie, man weiß, ist ein super Segler.
Eine Außenwirkung.
Aber man hört und sieht nicht viel von ihm so irgendwo. Ne?
Haben auch den gleichen Friseur. Oh, das war jetzt böse.
Ja.
Leserbriefe bitte an redaktion@segelreporter.com.
Das ist ein Podcast und man muss dazu sagen, sie haben nicht viele Haare, aber das...
Das hast du jetzt gesehen.
Wir haben Haare auf den Zähnen.
Das sieht ja der Hörer nicht. So muss ich das übersetzen.
Ja. Nee, aber Oro ist schon irgendwo eine ganz interessante Geschichte, weil es hat die Szene und ich rede immer von der Szene, aber es sind jetzt wirklich diejenigen wieder, die tief drin sitzen da in diesem ganzen Geschehen, vor allem in Lorient. Sie waren alle sehr, sehr, sehr erstaunt, dass letztendlich Oro den MACSF-Zuschlag bekommt. Und zwar aus folgendem Grund. Es hätte eigentlich eine andere Geschichte werden sollen, wenn es danach gegangen wäre, wie beispielsweise sich das der Teamchef Alain Gauthier gewünscht hat. Alain Gauthier, wissen wir ja, ist ja auch einer, der schon ewig und drei Tage in der Imoca-Szene ist, der die auch letztendlich mitgeformt hat, ist einer der bekanntesten Namen dort. Und der
auch
ist
mit
ja
Sieger, seit, oder? Hat er nicht
ja,
gewonnen?
Sieg.
Doch,
ja,
gewonnen
ja,
hat er
doch,
noch,
doch,
ne?
Doch. Ja, ja. Gewonnen oder Zweiter, weiß ich nicht. Ja. Jedenfalls, aber bei den ganz frühen, ne? Ich glaube, genau. Die zweite oder die
Podium.
Dritte Ausgabe.
Genau, Podium.
Ne? Und er ist wirklich jemand, der auf auf den gehört wird und so weiter und so fort. Aber man muss dazu sagen, er ist auch derjenige, der mehr oder weniger gemeinsam mit Isabel Joschke gesagt hat, gut, jetzt ist die Kampagne Joschke ist durch, Joschke ist ausgestiegen, angekündigt nach dieser Vendée Globe höre ich auf, hat sie auch tatsächlich durchgeführt diesmal und die ist nicht mehr dabei. Und er hat eben gesagt, okay, ich werde auch gehen. Er verlässt letztendlich das Team, aber erst zum Ende dieses Jahres, soweit ich Bescheid weiß. So, und seine Aufgabe war letztendlich auch noch, quasi dem Sponsor Nachfolger, einen Nachfolger vorzuschlagen, einen oder eine Nachfolgerin. Und interessanterweise hat der Sponsor von Anfang an gesagt, ja, okay, ich mach weiter. Und der Sponsor hat zuerst das Boot gekauft von Johann Richomme. Also das Boot wurde zuerst gekauft und es war noch nicht klar, wer tatsächlich auf das Boot kommen wird, als Einhandsegler oder Einhandseglerin. Und da sind wir dann jetzt beim Thema. Es war nämlich tatsächlich ganz oben auf der Liste eine gewisse Amélie Grassi gestanden. Und die Frau ist nun mal bekannt in der Szene als hervorragende Class-40-Seglerin mittlerweile, war sehr gut auf dem Mini unterwegs, ist noch relativ jung. Auf die kommen wir gleich noch kurz. Und wie, auf Amélie willst du noch kurz kommen?
Ja, die wird gleich auch noch fallen, der Name. Aber mach weiter.
Yeah. Naja,
und weil die ist ja in einem anderen Team jetzt mit, ne? Die fährt ja bei Biotherm mit.
Mhm. Ja. Aber, also jetzt sind wir ja bei MACSF und da hätte sie eben letztendlich eigentlich den Zuschlag sozusagen, haben alle damit gerechnet, dass sie den Zuschlag kriegt, ne? Warum sich so ein Sponsor, der eigentlich seine gesamten bisherigen Kampagnen immer auf Frauen letztendlich aufgebaut hatte auch und der auch jetzt, sagen wir mal, von der Thematik her im sozialen Bereich sehr, sehr aktiv ist, sich ausgerechnet für jemanden entscheidet, der, sagen wir mal so, nochmal zitiert à la Lun Wen, vorne mitmischen will und es sicherlich auch kann. Und ich sage da jetzt mal abschließend einen Satz dazu, der mir gesagt wurde, in dem Zusammenhang allerdings von einer Frau gesagt wurde. Es hätte eine tolle Geschichte werden können rund um diese Amélie Grassi. Und jetzt ist es halt wieder ein Segler wie all die anderen. Richomme, Lun Wen, Ruyon oder eben Dallin auch. Also es wird gehofft, oder Simon, es wird gehofft, dass wirklich da mit diesem Boot vorne ausschließlich sportlich gekämpft wird. Es wird eben im Gegensatz zu vielen anderen Kampagnen wahrscheinlich nicht so sehr auf die Außendarstellung ankommen. Und das ist ganz interessant, finde ich. Also, weil ja viele andere Kampagnen auch tatsächlich genau das Gegenteil versuchen, ne? Kommen wir dann wieder auf Malizia zu sprechen und so weiter und so fort, ne?
Wobei, ich meine, die hohe Kunst ist ja eigentlich beides zu schaffen, ne? Ich glaube, das sind die Skipper, ja, die am besten im Geschäft sind, hast du völlig recht. Aber vielleicht ist es genau der Unterschied zur bisherigen Kampagne, so wie ich das verfolgt habe. Ich meine, mit Isabel, nichts gegen Isabel Joschke, aber die hat ja durchaus auch positive Außenwirkung gehabt, aber sportlich war sie ja auch mit dem Material, eins der ältesten Boote, zwar mit Foils, aber war ja eigentlich nicht in der Lage, da wirklich vorne anzugreifen, von der Hardware im Grunde schon. Und jetzt ist es ja, guck mal, das ist das zweitschnellste Boot, was MACSF jetzt gekauft hat, Vendée Globe, zweiter. Und man glaubt schon, das ist ja auch eine Frage, wie viel schneller werden denn Neubauten nachher denn überhaupt werden? Man glaubt schon, dass jetzt quasi die zweite Generation, der Langflügler, muss man ja sagen, also ist ja quasi diese Boxrule ist jetzt schon ausgereizt worden und der nächste Schritt, da erwarten die Spezialisten jetzt nicht mehr nochmal so einen großen Schritt im Vergleich zur vergangenen Vendée Globe, wo ja die Alten nicht mehr so richtig gut mitgekommen sind. Also das heißt, dass die Gebrauchtboote, die jetzt gut performt haben bei der vergangenen Vendée Globe, möglicherweise eben auch noch deutlicher eine Siegchance haben als im vergangenen, bei der vergangenen Auflage. Insofern ist so ein Vendée Globe Zweiter, natürlich kann der da ganz vorne angreifen. Und mit Oro ist es natürlich jetzt ein guter Skipper drauf. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Ansatz. Ich finde ja dann auch nochmal spannend die zweite Ebene, genau mit Grassi, wusste ich jetzt auch alles noch gar nicht so genau. Ich habe das ein bisschen verfolgt, wie der, weil Oro ist ja eigentlich in seiner Figaro-Szene, also der hat so einen klassischen Background, wie wir schon häufiger drüber gesprochen haben, richtig guter Figaro-Segler, einer der dominierenden Männer der vergangenen Jahre, allerdings für Sponsor Banque Populaire. Insofern war klar, eigentlich fast, als Bon Populaire sagte, wir kommen wieder zurück. Nach diesem, die haben wir nun, Escoffier ist ja eine fiese Skandal, der die Imoca-Szene in den letzten Jahren ja erschüttert hat. Der zweite war ja eigentlich dieses unschöne Ding mit Clarisse Krämer, als sie schwanger war. Ihr wisst Bescheid, ist im Grunde der Sponsor abgesprungen und riesen Schlammschlacht. Und Bon Populaire ist im Nachhinein gar nicht gestartet. Und die sind jetzt aber wieder zurück mit einem Neubau und dann hieß es, ja, wer segelt denn das jetzt eigentlich? Und da war eigentlich klar, derjenige, der gesponsert wird von Borg Populär im Figaro Circus, hätte erste Wahl sein sollen. Stattdessen ist er es eben nicht geworden und hat sich auch sehr gewundert und sein, naja, Gegner in Figaro Circuit, Berhard, würde ich sagen. Sag mal, Michael, wie wird das denn ausgesprochen? Berhard oder was?
Berhard, würde ich sagen.
Fast so ähnlich. Fast wie man es schreibt, genau. Der hat diesen Job bekommen. Und kommen wir ja vielleicht auch noch zu. Wir sagen jetzt immer, kommen wir noch zu, so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Aber der ist ja im Grunde, hat der. Wir sind
schon bei über einer Stunde.
Genau. Dieses Dreierprojekt mit Malizia gestartet. Also, drei Neubauten in einer Form für Bon Populaire. Naja, und das letzte, der dann von dem Dreier-Schwesterschiff-Set dann Brut bekommt, ist eben besagter Berhard für Bon Populaire. Und naja, das ist total, eigentlich sollte Oro diesen Job bekommen. Und die haben auch so eine Art Ausschreibung gemacht, haben so ein Vorstellungsgespräch und der war echt geplättet, dass er diesen Job nicht bekommen hat. War natürlich sein Traumprojekt, Neubau mit dem Sponsor, der ihn die ganze Zeit schon begleitet hat. Aber stattdessen ist eben sein Konkurrent dabei. Und der einzige Unterschied, ich meine, ich kenne ihn jetzt nicht so gut, aber wie du schon sagst, und Michael, du bestätigst ja gerade, die Ausstrahlung ist komplett unterschiedlich. Ist ein junger, also blonder, lächelnder, starker Segler, der eigentlich sofort wir haben ihn in der Pressekonferenz mit Boris Herrmann und Thomas Rouillon irgendwie gesehen, der die Leute auf seine Seite zieht und Oro hat sich gefragt, ja, ich weiß auch nicht, die haben mir nicht gesagt, warum ich jetzt nicht diesen Job bekommen habe, aber wenn du jetzt mal so von außen drauf kommst, finde ich, ist es relativ, klar, würde ich jetzt einfach mal so sagen, also die Ausstrahlung von seinem Gegner da in dem Fall, die ist auf den ersten Blick deutlich besser und gleich guter Segler. Dann nimmst du einen Sponsor natürlich, jemand, der so eine Ausstrahlung hat. Besonders genau die gleiche Geschichte wie bei Holcim PRB nach dem Escoffier war. Auch Bon Populaire wird genau drauf geguckt, ob die jetzt nicht mal nach dem Shitstorm der vergangenen Jahr, ob der nicht vergessen wird und die jetzt mal positive Nachrichten mit einem jungen Skipper, der auch echt vorne angreifen kann. Ne? Ja, ist wirklich, spielt das immer mit, diese Außendarstellung, das Potenzial, sich quasi auch zu geben und zu äußern und ist ein riesiger Faktor.
Eigentlich wäre die Grassi, ja, dann Amélie Grassi, die perfekte Wahl für Bon Populaire gewesen, weil ich meine, die Frau ist auch noch, die ist auch noch nicht alt, ne? Die ist 30.
Ja, aber die ist nicht so gut, weißt du? Genau. Die hat dem nicht jetzt eine Figaro gewonnen oder ein Podium, sondern die ist zwar gut, wie Michael sagt, aber es hat natürlich sportlich bisher nicht, ist nicht in dieser, in diesem Bereich etabliert, wo die beiden Konkurrenten da sind.
Ich wollte auf was ganz anderes kommen. Nicht auf das Sportliche, sondern, das haben wir schon gesehen, das zählt ja auch nicht immer, sondern da hätten sie die Chance, dass vielleicht eine Frau, die nochmal schwanger wird in der Zeit, die ist jetzt 30, wird zur nächsten Vendée, dass man sagt, hey, andere bei Rosalind Käuper machen, ach, sagen, du bist schwanger, super, dann kriegst du dein Kind, dann machst du weiter. Das wäre ja für Bon Populaire ein super Strategie gewesen, zu sagen, wir rehabilitieren uns.
Stimmt. Jetzt holst du aber echt weit aus, Stefan.
Also, du, wenn die einen Berater brauchen, ich mach's für weniger als
ja, für weniger als, genau.
Na, genau. Ja. Guck mal, jetzt haben wir noch ein einziges Team über und dann, jetzt schocke ich euch, das wisst ihr nämlich gar nicht. Acht Wochen vorher nennt jeder seinen Favoriten. Siehst du jetzt nämlich, es ist ja eine schmale bisschen ruhig, liebe Hörer.
Jetzt ruhig.
Alles jetzt ruhig. Hier stand gerade alles kurz auf Mute.
Oh, nee.
Genau. Letztes Team Biotherm. Da fährt jetzt auch die geballte Vendée-Kompetenz mit. Ne? Gleich drei Skipper der letzten Vendée dabei. Paul Meyer, Benjamin Ferré und Sam Gutschalt.
Richtig.
Wie haben die da zusammengefunden? Das ist auch einfach... Wir trainieren ein bisschen zusammen als Team. Oder wie kommt das dazu?
Naja, Gutschalt. Genau, Gutschalt hat ja jetzt auch angekündigt, Neubau. Also hat, ich weiß gar nicht, hat er einen Sponsor schon gesagt? Ich glaube noch nicht. Auf jeden Fall, dass er sich ja auch aus dem Rouillon-Team, aus der Partnerschaft quasi rauslöst und sich mehr oder weniger emanzipiert und ein eigenes Projekt macht. Vorher ist er ja mit dem alten Boot von Rouillon quasi gesegelt und dem Duo und war ja auch sehr erfolgreich, toller Typ, und für ihn ist das der nächste Schritt quasi, jetzt neu zu bauen, und der ist quasi auf eigenen Wegen jetzt unterwegs und hat halt einfach auch jetzt kein Schiff, und das ist für viele, die sagen, ey, da kann ich auch nochmal ein paar, geht ja auch um Qualifikationsmalen für die nächste Vendée, also die jetzt nicht nur, es geht nicht nur um Malen, sondern auch um sportliche Qualifikationen, also die Ergebnisse fließen jetzt bei der nächsten Quali auch mit ein, und die müssen einfach, wenn jemand, der kein Boot hat, der macht es Sinn, da irgendwo anzuheuern, wird auch Geld dafür kriegen, also insofern ohne Boot jetzt an Land zu sitzen, ist ja jetzt auch keine Geschichte. Bei Benjamin Ferré, weiß ich nicht, wir wissen ja, der ist auf dem Nicht-Foiler gesegelt, weil hat ja wie er quasi weitermacht, weiß ich gar nicht, habe ich noch nichts von gehört. Ich finde ja viel spannender tatsächlich, oder für die Performance ist hier, der wird immer als australischer Engländer, sind zwei Flaggen drauf, Jack Boutel, das ist tatsächlich ein richtiges Schwergewicht in der ganzen Szene, als Mitsegler und Trimmer, und der ist noch nicht als Vendée Globe Star im Grunde eingesetzt worden, aber gerade in so einer Crew ist das so ein Typ, der kann richtig so ein Team nach vorne pushen, weil er eben auch schon in der Szene ewig unterwegs ist, auch mit Dongfeng schon gesegelt ist, den Volvo Ocean Race Sieger, und da eigentlich genau alles weiß, was man machen muss. Also deshalb stimme ich dir zu, ist ein sehr starkes Team, und man muss dazu sagen, dieses Boot, ja, wir haben es fast so ein bisschen unterschätzt. Wir haben immer im Hinterkopf, wie die beim Ocean Race mehr oder weniger hinterhergegurkt sind. Das war noch ein ganz Mini-Budget, dass es überhaupt hingekriegt haben mit teilweise alten Segeln, und bei Leichtwind fuhr das Ding aber zwar oft gut, aber... Und das war dann ein Riesenschritt, die Performance jetzt bei der Vendée Globe, wo man sagen muss, wir haben ja nicht vorher noch, der ist ja nur ein Fünfter geworden, und vorher ist ihm doch noch ein Foil abgebrochen, der musste einen Kredit aufnehmen, genau, bei der Regatta nach New York, Paul musste einen Kredit aufnehmen, um sich überhaupt noch ein anderes Foil leisten zu können, und da dachte man, oh Gott, der hat echt nicht viel Kohle da, und Biotherm ist zwar ein namhafter Sponsor, aber eben keiner, der ja richtig viel Kohle dafür raus, und da ist glaube ich, dieser fünfte Platz ist gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wir erinnern uns noch, als er um Kap Horn rum war und dann so ein Schlag Richtung südamerikanischen Kontinent gemacht hat und da an allen vorbeigeballert ist, also der war da noch auf Höhe von Boris, und es war wirklich ein Coup. Naja, und dieses Schiff ist eben sehr für Leichtwind optimiert auch, und wenn du jetzt sagen willst, worauf will man denn tippen,
Also ich bin fast gewillt, bin zwar ein bisschen überrascht, aber auf Sieg zu tippen bei Paul Meyer.
Falsch.
Falsch. Sind wir in dem anderen Podcast, ja, genau. Funkthema drin, Erwin. Falsch.
Nee, ist ein starkes Team, hätte ich auch geschwankt, ja. Aber ich mache es nach Sympathie. Was heißt Sympathie? Nee, das fände ich toll. Ich bin für Holcim PRW.
Ja, kann auch gehen.
Naja, bei mir ist ganz einfach. Ich bleibe bei Alagrande Mapei Racing, aber weniger wegen Beccaria, sondern mehr wegen Thomas Rouillon.
Alter, es muss doch jemand auf Malizia. Ich hatte fest an Michael gedacht.
Nee. Ach so, du hattest damit gerechnet, ja. Ich habe mir wirklich viel Gedanken gemacht und so, aber jetzt dann gab es einen kleinen Gradmesser mehr.
Oh Mann.
Dann bin ich dann doch bei Mapei.
Ja, letztes Mal bei der Vendée habe ich ja auf Malizia gesetzt. Und haben wir Boris nie in den Podcast gekriegt. Jetzt setze ich nicht drauf. Vielleicht kriegen wir jetzt den Podcast. Ich frage ihn nochmal an. Das ist einfach taktisch.
Ja, genau. Aber ich glaube, die Chancen sind sehr gering, weil man muss schon mindestens Umweltminister sein, um beim Team Malizia so irgendwie anlanden zu können. So, ne? Stimmt, habt ihr das gestern Abend gesehen? Also Nizza. Es kam ja großartig im ZDF. Ne? In Nizza stand der Umweltminister auf dem Team Malizia-Boot.
Carsten Schneider, habe ich gelernt, genau.
Und hat dort seine Pressekonferenz abgehalten. Also das musste er auch erstmal hinkriegen. Mein lieber Mann.
Ist echt cool.
Ja, sehr cool, ja. Das ist cool, ja. Aber gut, er hat ja auch Platz, weil also die reservierten Plätze so. Ich glaube, Greta würde nicht mehr mitnehmen.
Ja, das
ist leise drum geworden um diese Beziehung.
Das würde ich noch nicht mal unterschreiben, ob er Greta nicht nochmal mitnehmen würde.
Nee, jetzt unabhängig von dem ganzen politischen Kram, den ich seltsam finde, aber das habe ich auch gelesen. Ich meine, die sind mehr oder weniger dahin gedieselt, jetzt mal um ganz anderes Thema aufzumachen, und haben dann ihre Rechner und Handys ins Meer geschmissen. Das ist jetzt so richtig nachhaltig, ist das nicht, ne? Also, aber das, nur als kleine, es war eigentlich als Scherz gemeint, ich weiß nicht. Aber da lobe ich mir einen Umweltminister an Bord.
Genau. Ich finde aber, und guck mal, da wird Michael jetzt auch zustimmen, auch wie auch immer, verfolgst du ja nun auch Boris, du bist aus der Entfernung. Aber dass jetzt Justine Metro dabei ist, das müsste dich doch besänftigen als Zentrum unserer französischen Szene hier.
Also ich meine,
die in der Schweiz Team geborene Französin.
Ja, aber Team Malizia, Leute, ist im Prinzip, also für mich immer mehr ein französisches Team gewesen als ein deutsches, jetzt mal ernsthaft. Und ich meine, jetzt ist eine französischsprachige, hervorragende Seglerin dazugekommen. Klar, er hat natürlich auch die englischsprachigen noch mit dabei, aber im Prinzip ist er, sagen wir mal, das internationalste Team grundsätzlich gewesen. Und sehr erstaunt hat mich das nicht, dass Justine Metro jetzt bei ihm The Ocean Race Europe mitsegelt. Weil ich bin wirklich davon überzeugt, dass das eine Entscheidung gewesen ist, einfach aus der Qualität, der seglerischen Qualität dieser Frau heraus. Also das ist doch, das ist doch ganz
klar. Die haben ja schon lange auf dem Atlantik zusammen verbracht, wie wir wissen.
Nebeneinander.
Die sind ja lange zusammen gesegelt.
Richtig, an der Eisgrenze entlang und, sind die ja rumgeballert.
Genau, und dann unten ja auch nochmal. Und als sie dann davonfuhr, in den Sonnenuntergang Richtung Platz 8, hat er wahrscheinlich gedacht, oh, die muss ich mit an Bord nehmen.
Naja, er lag schon davor.
Ja, genau, und, er lag schon.
War was kaputt, aber du hast ja recht. Und die hat ja, das ist ja schon, sie hatte ja auch ein Boot im Grunde der älteren Generation, das ist eben die alte Charal. Also die hat einfach krass sportlich viel da rausgeholt. Viel mehr als jetzt eigentlich zuletzt Frauen. Also schon eine herausragende Leistung, gerade für Frauen, die ja einfach bei der Vendée Globe bisher noch nicht so gut waren, auch durch die fehlende Erfahrung, durch die Projekte. Es gab nicht viele Sponsoren, die auf Frauen quasi gesetzt haben, sag ich mal, in der obersten Schublade. Und das finde ich das
Coolste eigentlich, und das ist jetzt auch wieder ein Grund, warum sie bei, weil sie, sag ich mal, frei ist für Boris, weil sie hat ja auch ein neues Projekt announced, macht einen Neubau und qua auch bei Verdier, was ich sehr spannend finde, also dem Konstrukteur von Charlie Dalin, also und ja, oberste Schublade halt, ne? Also eine der, das wird wirklich mal, da bin ich ganz gespannt drauf, jetzt wieder für die nächste Wendy Globe, weil sie ist erstmalig, ich meine, beim vergangenen Mal hatte Sam Davis ja auch einen Neubau, aber eigentlich in der alten Form, von der Vorgängerform von Tripon, das ist ja, jetzt sag ich mal, der erste Plugbook gewesen und jetzt, mit dem sie ja schon gut gesegelt ist, aber bei der Vornig Globe eben, ja, für mich fand ich schon relativ enttäuschend nach den Plätzen vorher, ich glaube, sie ist 13. nachher geworden, ohne jetzt den ganz großen Schaden, aber Metro kriegt jetzt wirklich in dem Timing, von dem wir eben sprachen, was die Guten alle machen, nämlich kurz vor der Vornig Globe, muss man ja sagen, so ein neuer Imoca dauert fast 20 Monate von der Planung bis zum Stapellauf. Da kriegt sie ihr neues Boot, hat bis jetzt, hat also im Moment keins, ihr altes ist eben weg. Naja, da hat sie natürlich ein bisschen Zeit zwischendurch und hat nachher dann echt ein ganz tolles, hoffentlich, vermutlich, ein sehr konkurrenzfähiges Boot. Und für sie geht es ja eigentlich jetzt darum, sich professionell auf diese nächste Vornig Globe vorzubereiten. Und da ist es natürlich auch für Metro cool, bei diesen Teamrennen mitzusegeln, bei Boris, ja, auch in dem Team zu lernen. Jeder lernt voneinander und es ist einfach sportlich eine coole Herausforderung. Und abgesehen davon, dass da natürlich auch Geld fließt. Das ist ja, sie ist ja ein Profi und sie hat schon gesagt, im nächsten Jahr, also nach dieser Saison, macht sie wirklich mal halblang und wartet dann auf ihr Boot und macht dann erst so eine Pause nach den extrem intensiven Jahren, die letzten Jahre. Und das nimmt sie jetzt aber dieses Teamsegel was ja auch nachher im Duo bei der Transat Jacques Vabre, die heißt ja inzwischen irgendwie anders mit einem anderen Sponsor, also Double-Handed über den Atlantik, ist das Highlight ja eigentlich dieses Jahres. Ja, das klingt ja dann damit aus. Ja.
So, ich merke,
eine Sache noch ganz kurz zur Justine. Ja. Sorry, es geht im Endeffekt auch, meines Erachtens nach ist das ein sehr, sehr cooler Move gewesen hier von Boris, weil die Frau ist ja, Justine Metro ist ja in erster Linie auch eine sehr begnadete Crewseglerin. Die hat schon zwei Volvo Ocean Races mitgemacht. Und in sehr schwierigen Konstellationen, also die war ja zum Beispiel eben auch auf dem reinen Frauenschiff dabei, vor wie vielen Jahren jetzt, ne, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, jedenfalls, wo dann eben Sam Davis als Skipperin war und da war sie ja und ihre Schwester waren ja da in dem Team voll integriert. Das war ihre erste Weltumsegelung und danach ist sie ja, die ist ja richtig dann beim 11th Hour Team, ist sie ja wirklich eine ganz, ganz große Nummer gewesen. Und so eine jetzt in das Team zu holen, klar, sie stand zur Verfügung, aber trotzdem so eine jetzt in das Team zu holen, ist ein cooler Move von Boris Herrmann gewesen. Also insofern, Stefan, willst du das nicht doch nochmal überlegen, ob du vielleicht doch nochmal auf
die tippen willst? Nee, die hat übrigens viermal schon Ocean Race mitgelegt. Ne? Zweimal Volvo Ocean Race, einmal gewonnen. Mit Dongfeng, genau. Ja. Dann Sechster mit SCA und dann hat sie gewonnen 23 mit 11th Hour. Und ist aber auch nochmal mitgefahren, habe ich da irgendwo gesehen. Nee, dann war sie dreimal dabei. Ocean Race Europe ist sie mitgefahren, genau.
Dreimal kommt hin, ja.
Wir haben aber noch, ich habe gerade hier Besuch gekriegt neben mir, weil ich habe heute meinen Sohn zu Hause. Der war die ganze Zeit ganz still. Jetzt kam er gerade sitzen neben mir mit einem Lolli. Und ich habe ihn gefragt, wer gewinnt denn von denen hier? Sag nochmal, wer gewinnt?
Der da.
Also Team Kanada.
Okay, ja, okay, cool. Klar.
Gute Idee.
Na? Das
Gute
ist Idee. Mal ein mutiger Tipp.
Super,
diesen Input.
Ja. So. In dem Sinne, wir sind schon wieder warm geworden, merke ich. Wir sind bei 1:20. okay. Dann sagen wir jetzt mal ganz artig bye-bye. Danken unseren Hörern fürs Zuhören. Es geht jetzt immer weiter, immer alle zwei Wochen. Miku wird nicht immer dabei sein, weil in den Hinterhöfen ist immer so schlecht Internet. Und manchmal.
Das war schön formuliert, ja.
Und ich weiß ja, als verdeckter Ermittler muss man auch manchmal mal 4 Wochen gar nicht abtauchen.
Dran arbeiten, du hast recht. Sich einschleusen. Wir sagen aber nicht, in welches Team er sich jetzt im quasi undercover einschleust.
Ne, genau. Ne, Mikro, du bist in den Hinterhofen Lorient, da wo die Imoca-Szene ist. Ich bin hier in Kiel, da wo das Tore startet. Und Carsten, der sitzt schön am Schreibtisch, ne, in Hamburg.
Ja, genau.
Segel ein bisschen Bundesliga und so. Ja. Naja. Mikro, dir eine gute Fahrt nach Frankreich.
Ja, danke dafür.
Schön. Und wir hören uns. Vielen Dank. Ciao, ciao.
Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.
Segelreporter. Imoca Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com